Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Okay Cool trifft, für die ich ein weiteres Mal einen Menschen organisiert habe vor einem Mikrofon, um mir seine, ihre Geschichte zu erzählen. Die Geschichte vom Arbeiten, vom Leben drumherum. Und dieses Mal konnte sich nicht rechtzeitig retten vor meiner Einladung Johannes Christmann, Mitgründer und kreativer Mitkopf des Berliner Indie-Entwicklerteams Maschinenmensch, wo er an vor allem den Spielen arbeitete, Curious Expedition 1 und 2. Abenteuerspiele haben mir immer sehr gut gefallen und deswegen freute ich mich auch sehr, Johannes vor das Mikrofon einladen zu können. Aber nicht nur wegen Curious Expedition und seinem Leben und Wirken bei Maschinenmensch, sondern auch zum einen, weil er eine sehr spannende Biografie hat. Er hat viele Jahre, fast ein Jahrzehnt, bei Jäger gearbeitet oder Jager, bin mir bis heute nicht sicher, wie man es eigentlich ausspricht. Ein weiteres Berliner Studio, das allerdings in AAA-Sphären damals gearbeitet hat, Anfang der 2010er Jahre und dann 2014 Spec Ops The Line rausgebracht hat, das berühmte, muss man ja sagen, Antikriegsspiel aus Deutschland, das bis heute zu den ganz großen Klassikern dieses Landes zählt, das auch den Sprung hinaus in die Welt geschafft hat und auch ein Erfolg war, zumindest für das, was das Team dort geleistet hat und leisten konnte, denn die haben da eine fantastische Arbeit abgeliefert, die allerdings auch nicht ganz einfach zu wuppen war. Über die Jahre habe ich immer wieder gehört aus dem ehemaligen Entwicklerteam von damals, dass Crunch-Stunden der Mehrarbeit Tagesordnung waren, vor allem zum Ende der Entwicklung. Und da Johannes Christmann Teil dieses Teams zu diesem Zeitpunkt war und er an Spec Ops The Line mitgearbeitet hat, war ich natürlich sehr neugierig zu erfahren, wie er diese Zeit damals so wahrgenommen hat, an was er sich noch erinnern kann. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum ich mich freue, mit ihm mal hier gesprochen zu haben, denn ich habe ihn echt noch nie so richtig mit ihm gesprochen. Wir sind uns immer mal wieder begegnet. Ich habe ja 8 Jahre in Berlin gelebt und da ist er ja jetzt heute auch. Und da sind wir immer mal wieder übereinander gestolpert bei verschiedenen Möglichkeiten und Events und Veranstaltungen. Und eine dieser Begegnungen, die hat sich mir besonders eingebrannt. Da war ich einer von vielen. Ich glaube, Johannes kann sich da gar nicht dran erinnern, habe auch versäumt, ihn mal in diesem Gespräch darauf anzusprechen. Aber es gab einen Game Jam vor vielen Jahren in den Räumen der Games Academy in Berlin, der zu einem bestimmten Thema stattgefunden hat, der ich natürlich jetzt vergessen habe. Aber Johannes war einer der Organisatoren und Moderatoren, der die Studierenden so ein bisschen angeleitet hat. Und ich war dort als Journalist und habe darüber berichtet. Und Johannes hat in einer kleinen Eröffnungsrede für diese Veranstaltung, in der dann ein Spiel entwickelt werden sollte von jeder Gruppe Studierender, sich ganz stark geäußert darüber, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Game Jams bitte darauf achten sollen, auch Pausen zu machen, sich nicht zu sehr Stress zu machen und er auch übrigens kein großer Fan davon sei, sich am Abend noch Biere und Pizza reinzustellen und die Nacht durchzuarbeiten, sondern man solle auf sich aufpassen, auf den Körper aufpassen und gesund irgendwie eine coole Idee verwirklichen. Und das war so toll, das ist auch schon viele Jahre her und damals war das auch noch gar nicht so üblich, auf so eine Weise auf Game Jams zu sprechen, diese Veranstaltungen, die ja normalerweise bekannt dafür sind, dass Entwickler und Entwicklerinnen mit geballter kreativer Energie gerne auch mal über die eigenen körperlichen Grenzen hinweggehen, um ein cooles Spiel zu machen oder zumindest einen coolen Prototypen. Und er hat sich da ganz stark dagegen ausgesprochen, gerade auch vor so einem jungen Publikum. Das fand ich so toll und das hat sich bei mir eingebrannt und deswegen war es schön, mit ihm jetzt mal zu sprechen. Ich habe das sehr genossen. Ich glaube, ich habe alles Notwendige gesagt, um dieses Gespräch einordnen zu können. Wir haben uns getroffen inmitten eines vollgeplanten Tages von Johannes. Umso mehr freute es mich, dass er sich da ein bisschen Zeit freigeräumt hat und wir haben die eine Stunde, die wir rauspopeln konnten aus seinem Tag, aus seinem beruflichen Alltag, glaube ich, sehr gut genutzt. Er wird auf jeden Fall mal wieder hier im Podcast auftauchen, er wird wieder zu hören sein, es gibt einfach noch zu viele Dinge, die ich ihn fragen wollte und es nicht mehr geschafft habe, aber ist ja nicht schlimm, dafür haben wir jetzt hier schon mal eine erste große Stunde, ein saftiger Brocken, voller Anekdoten und sonstiger Geschichten, ne, die ich euch jetzt hier darreiche. Bevor ich das tue, noch ein mini kleiner Hinweis für all jene, die es nicht eh schon längst tun, kann Okay Cool auch unterstützen auf Steady. Da gibt's noch eine ganze Reihe anderer Formate, weit abseits des Interviews, des Gesprächs hier bei Okay Cool trifft. Dort gibt's Audioreportagen, verschiedene Formate, gemeinsam mit meinen freien Mitarbeiterinnen Lea Irion und Rainer Siegel. Guckt's euch einfach mal an, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr weiter stören, sondern direkt losstarten mit dieser Folge, dem Gespräch zwischen Johannes Christmann und mir. Du, ich habe in der Vorbereitung was gesehen. Ich bin ganz bewusstlos vom Stuhl gefallen, weil ich mir gedacht habe, das kann ja wohl gar nicht sein, dass dein Lebensweg, sage ich mal, dein Arbeitsweg eine Berührung hat mit dem Spiel, das viele Jahre meines Teenagerlebens beherrscht hat. Und ich muss damit anfangen. Es ist völlig unvermutet von all den Dingen, die du sonst so machst. Aber wir müssen damit anfangen. Und zwar, wir sind im Jahr 2003. Da hast du gearbeitet als Q&A-Tester an dem Spiel No Man's Land. Das ist ja der Knaller.
Oh mein Gott, ja.
Das ist ja der Knaller. Ein Echtzeitstrategiespiel von dem deutschen Studio Related Designs. Das Studio ist mittlerweile heute Teil des Ubisoft-Universums. Und ich habe das gespielt, so ein Wildwest-Ding sie. Und habe seitdem nie wieder dran gedacht. Und deswegen muss ich jetzt einfach erstmal dich fragen, hast du noch Erinnerungen an dieses Spiel?
Oh ja, natürlich.
Echt, natürlich sogar? Nach so langer Zeit?
Ja, schon. Also hauptsächlich komplizierte Erinnerungen, es ist natürlich rückblickend betrachtet, weil es total, wie sagt man da, kulturell insensitiv,
ja, das stimmt,
dieses Game. Ja. Aber ja, nee, also es war ja eine meiner ersten, eine meiner ersten richtigen professionellen Spieleentwicklungserfahrungen und das bleibt. Also ich habe noch viele, viele Erinnerungen, wie man da bei CDV dann war das ja, wie man da im Elevator war und die Büros und wie wir das technische Setup hatten. Und das war eine interessante Zeit.
Kannst du mal kurz illustrieren, wie muss man sich das vorstellen, QA-Testing am Spiel No Man's Land im Jahr 2003? Ich kann es mir kaum vorstellen. Also bist du dort vor Ort gewesen? Wurdest du dann da eingesperrt? Durfst du was mit nach Hause nehmen? Wie sah das aus?
Ist gar nicht so unähnlich zu, wie es heutzutage aussehen würde. Der Tag ging los. Man hat jeden Morgen seinen Rechner neu aufgesetzt. Die hatten da, das hieß Northern Ghost, dieses System. Nach sowas Vergleichbarem suche ich immer noch heutzutage. Du hattest im Endeffekt jeden Morgen, hast du das aufgespielt und hattest du einen kompletten Fresh Clean State PC. Und dann hast du das Spiel rauf geladen und dann gab's halt eben entweder Bugs suchen und dokumentieren oder es waren schon Fehler vorhanden und dokumentiert und dann musste man die halt eben reproduzieren und dann sagen, ah ja, okay, wenn du hier fünfmal klickst und da dreimal die Maus bewegst, dann passiert das und das.
Ja,
und
so. Ja, also. Ja. Du hast das umschrieben mit, es war eine interessante Zeit. Und interessante Zeit, das ist eine Beschreibung, die lässt alles zu, von den schlechtesten Erinnerungen bis hin zu, es war eine fantastische Zeit. Kannst du das noch so ein bisschen erklären? Warum war es eine interessante Zeit?
Naja, ich war ja noch mega jung,
ja.
Zu dem damaligen Zeitpunkt. Und bisher, also vorher hatte ich ja auch schon an Spielen gearbeitet, aber eher in so einem Agenturumfeld. Und das war dann was Neues. Also dass man dann wirklich, weil in dem Agenturumfeld war ich wirklich der Einzige, der dann an dem Spiel gearbeitet hat. Und dann auf einmal so ein kleines Rädchen zu sein, was dann dieses Spiel vorgesetzt bekommt, zusammen mit anderen in einem Raum und das dann anzugucken. Und dann hat man da auch so, schon so ein bisschen Designüberlegungen gemacht, immer so ein bisschen besprochen, ah, dieses Feature hier, das ist aber auch irgendwie doof, ne? Aber gut, okay, wenn sie es unbedingt so haben wollen, dann testen wir das jetzt. Und auch so, CDV war ja so ein Riese damals noch, so ein großes Ding und halt eben, dass man dann da im Fahrstuhl gefahren ist und dann ist man dann manchmal mit dem CEO im Fahrstuhl gefahren, das war dann für Klein Jo war das dann total einschüchternder Moment oder wenn man dann so ins Büro gerufen wurde, also es war halt generell eine meiner frühen beruflichen Erfahrungen und dadurch ist das alles ganz schön reingesuppt und blieb auch drin.
Ja. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt, also 2003?
Naja, das war vor 20 Jahren, da war ich 24.
Wahnsinn, also wirklich ganz super jung, ganz frisch im Berufsleben. Wie kam es denn eigentlich, also dass du mit Anfang 20 dann angefangen hast, zumindest für einige Monate bei CDV Software zu arbeiten? Also was war denn der Plan eigentlich?
Naja, in dem Alter hat man noch nicht so einen richtigen Plan. Ne? die Idee war, ich hatte damals eine Grafikdesigner-Ausbildung gemacht und da war ich dann fertig mit. Und dann habe ich versucht, mich zu orientieren. Jetzt muss ich kurz überlegen, war das jetzt vor meiner Zeit? Ja, ich glaube, das war vor meiner Zeit, als ich dann in dieser Design-Butze Spiele gemacht habe. Naja, also Nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du mir nochmal helfen?
Also ich bin so ganz neugierig, wo du in deinem Leben warst, dass du dann 2003
ja.
als Creator-Set da angefangen hast. Ne? Also wie kam es dazu? Weil man stolpert da ja nicht so rein.
Genau, also ja, also natürlich so die typische Geschichte. Ich hatte halt auch eben ganz viel gespielt und
ja.
hatte mich für Spiele interessiert und war dann der Meinung, okay, ich probiere jetzt mal irgendwo einen Job zu kriegen in der Spieleindustrie und habe dann zahlreiche Bewerbungen an Entwicklerstudios geschrieben und so. Und CDV, ja, war natürlich ein easy Target, weil die waren halt auch in Karlsruhe, da komme ich ja ursprünglich her, da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren. Insofern war das dann obvious pick und auch die Leute, mit denen ich dann da gearbeitet habe, das waren auch alle aus einem ähnlichen Altersumfeld und Interessen und mit denen konnte ich dann sogar abends auch ein bisschen mal in der Kneipe sitzen oder so. Insofern, es hat einfach auch gut gepasst damals.
Und das war immer der Plan gewesen, also immer also Plan in Anführungszeichen, hast du ja gerade schon gesagt, aber nicht die Idee gewesen, irgendwann mal Spiele zu entwickeln, oder gab es auch noch andere Dinge, die dich gereizt hätten? Also wie klar führte denn dein Weg in diese Branche hinein?
Naja, nicht ganz so. Also ursprünglich habe ich, wie gesagt, Grafikdesign gelernt und habe mich da dann versucht. Aber recht schnell war mir dann klar, nee, also das mit den Spielen, das ist schon irgendwie spannender. Und ich habe dann eine Phase auch gehabt, wo ich dann wirklich viele Bewerbungen geschrieben habe, aber rückblickend betrachtet total halbherzig, wirklich nur so, naja, ich bin hier, ich finde Spiele cool, ne? Also so eine Bewerbung, wenn ich die heute kriege, dann klicke ich die schnell weg. Insofern, also ich hätte mir selber keinen Job gegeben. Und ja, so ist es dann irgendwie, bin ich da so reingerutscht. Also ich war immer schon eher gestalterisch tätig, habe viel gezeichnet, viel gemalt, habe auch versucht mal in so ein Kunststudium reinzukommen, aber dafür hat es nicht gereicht. Da war ich dann immer eher so, ich habe so viel Scribbles gemacht und so.
Ach, krass,
irgendwie.
Ja, ja.
Naja, es hat nicht so richtig gereicht, um ein schönes Bild zu malen, aber so die Idee kam immer rüber. Und dass mir das dann halt später im Berufsleben helfen würde, so Ideen zu kommunizieren bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt gebe ich das an Concept Artist weiter.
Ja, ja.
Das hatte ich noch nicht so auf dem Radar gehabt, aber ja, also rückblickend betrachtet war es schon einfach ein bisschen Schlingerkurs. Ich war dann auch eine Zeit lang in so einer Webbutze, weil ich habe mich mit Flash beschäftigt.
Ja.
Ich war dann, weiß nicht, ob du noch Flash kennst.
Ja, doch, doch, ja, ja.
Genau. Und da gab es ja früher immer diese furchtbaren Webseiten, die erstmal so ein Intro dann abgespielt haben, wenn man auf die Webseite kam, dann kam so ein, okay, jetzt wird Flash geladen und dann flogen irgendwelche Logen durch die Gegend und zoomten dann ein und pipapo und das habe ich dann viel gemacht. Da war ich in so einer, in zwei Agenturen. Und habe mich dann da, bei der einen habe ich dann hauptsächlich so eine Filmchen gemacht, aber bei der zweiten, die haben mir dann interessante Aufgaben gegeben und zwar haben die dann so Flash-Navigationen gehabt,
ach,
was rückblickend auch ganz schlimm ist, ne? Also so verspielte Interface-Elemente zu machen, die dann so, was weiß ich, ein Button, der vor der Maus flieht und so ein Kram, weißt du?
Ja.
Und das habe ich dann bei denen viel gemacht und es hat richtig Spaß gemacht.
Ja.
Da habe ich halt eben vollumfänglich sozusagen Sounds rausgesucht oder teilweise selber in-house haben die dann Sounds gemacht und dann Animationen, das bisschen Programmieren, was Flash damals zugelassen hat, habe ich dann auch selber gemacht und habe dadurch dann auch ein bisschen Programmieren gelernt. Und das war super cool und dann habe ich da aber, die hatten dann mal so die Idee, hey, lass uns mal eine Grußkarte machen, eine Weihnachtsgrußkarte machen für unsere Kunden und das sollte so ein kleines Game sein.
Mhm.
Da haben sie irgendwie sowas, irgendwas wie Moorhuhn und dann habe ich sowas gebaut, dann habe ich so ein ganz simples Spiel gemacht, wo man mit Schneebällen auf die Belegschaft von diesem Unternehmen werfen konnte, da habe ich so Fotos gemacht von allen, okay, ich brauche so drei States, ihr kommt hoch und ihr guckt dann so und dann brauche ich noch, wenn ihr getroffen seid von einem Schneeball, dann macht ihr so, werft ihr die Arme hoch oder irgendwas. Und das habe ich dann gebaut und es war so erfolgreich für diese Firma, dass die von da an sukzessive umgesattelt haben und dann nur noch Werbespielchen gemacht
nee.
Haben für ihre Kunden.
Krass.
Warum, ja, das war richtig ja. krass.
Warum bist du denn dann da eigentlich gegangen? Weil das klingt ja also wirklich nach einer super gleich Treffer beim ersten großen Job dann.
Hm. Ja, die haben mich die mussten dann abbauen irgendwann.
Ach,
Ja,
scheiße.
hat dann leider hat dieser Umsattelungsplan nicht gleich auf Anhieb geklappt. Mittlerweile, die machen immer noch so
Ja.
eine Games, die gibt's immer noch und ich treffe mich manchmal auch mit denen, habe gute Verbindungen zu denen. Aber ja, die mussten mich dann einfach gehen lassen, was schade war, aber das war dann der Impuls, der mich dann auch nach Berlin getrieben hat.
Ja.
Insofern ist es natürlich im Nachhinein auch gut.
Ich wollte gerade sagen, der Impuls nach Berlin, weil da war ich jetzt auch gespannt. Das QA-Testing noch in Karlsruhe, die nächste Station, die ich jetzt recherchieren konnte, war dann das Studium an der Games Academy in Berlin. Ein riesengroßer Schritt. Ich sag mal, Karlsruhe ist auch keine kleine Stadt, ne? Aber Berlin, ab da 8 Jahre gelebt, ist nochmal eine andere Hausnummer. Wie kam das denn? Erforderte das nicht eine ganze Menge Mut, so plötzlich, also die Dimension zu wechseln, in so eine große Stadt zu ziehen?
Ja, das war schon ein Schritt. Also irgendwie, lasse ich das jetzt cool klingen? Naja gut, meine Mama hat's für mich
Ach, sehr gut, wirklich.
rausgesucht. So wie alle guten Mütter hat die gesehen, ich bin so ein bisschen orientierungslos gewesen zu der Zeit und vor allem halt eben, nachdem ich diese Webputze dann hat gehen lassen. Und dann hat sie so eine Zeitungsannonce gehabt. Hier, guck mal, da kann man Spiele machen lernen.
Ach.
Du bist doch interessiert. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ich habe am Anfang aber auch nicht gar nicht realisiert, was das für ein einschneidender Schritt sein würde für mein Leben, dass ich dann wirklich letzten Endes Karlsruhe verlasse und dann nach Berlin ziehe und wahrscheinlich halt eben auch nicht mehr zurückkehre.
Ja.
Aber es war auch gut. Also es hat dann auch irgendwann so ein bisschen gejuckt in Karlsruhe. Ne? Man kriegt dann so diesen, also ich hatte zumindest dieses Gefühl, dass ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen, mal richtig raus, mal komplett in ein neues Umfeld, wo ich nochmal so eine Chance habe, ganz von vorne anzufangen, mir einen neuen Spitznamen einfallen zu lassen, alles, was so
Wie
dazugehört.
war der alte Spitzname und wie war der neue?
Ich hab mich gescoped. Also früher war ich Jojo und dann bin ich auf Jo runter.
Ah,
Also ich
sehr
bin
gut.
50% reduziert.
Geskopt, jetzt
Ich hab mich
verstehe ich das. Sehr gut, okay. Sehr gut. Ja, okay, krass. Und dadurch in Berlin gelandet. Und war das eine Stadt? Also ich weiß ja, dass einige Leute, die da hinkommen, die brauchen erstmal, um sich dran zu gewöhnen, klarzukommen, vor allem wenn sie aus einem kleineren Städtchen kommen. Ich gehörte auch dazu, ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Wie war es denn für dich? Welche Erinnerung hast du denn noch so an die erste Zeit dort, so richtig dann dort zu leben?
Ja, das war krass. Also
Ja.
ich bin da immer in WGs untergekommen.
Cool.
Das war schon mal ganz gut. Das hat mir eine gewisse Stabilität dann auch
Ja.
gegeben, so mit Leuten um sich rum. Und ja, also ich bin schon, also es ist schon recht kleinbürgerlich gewesen, wie ich groß geworden bin. So, mein Vater war ein Unternehmer im Ort, da kannten den viel und dann war auch immer so, ah ja, das ist der Christmann Johannes,
Ah
ne? Also
ja, sehr gut.
hier der. Und wenn ich irgendwie mal Scheiße gebaut habe oder irgendwas, dann hat es nicht lange gedauert, bis das dann allseits bekannt war und dann in Berlin anzukommen und dann so dieses Gefühl gleich von Anfang an zu bekommen, egal was ich hier tue, das interessiert kein
Ach,
Schwein.
schön.
Das war echt super geil.
Ja.
Also ich bin dann so richtig in alle Richtungen explodiert und habe dann alles ausprobiert. Ich habe dann meine ganzen Phasen auf einen Schlag nachgeholt, bin dann ein bisschen punkig geworden und dies und jenes, bin barfuß rumgelaufen eine Zeit lang und habe wirklich alles ausprobiert und habe auch, also ja, generell sehr, sehr viel nachgeholt, aber hatte natürlich auch ein super Umfeld. Einerseits eben durch die WG, andererseits eben auf der Games Academy. Der größte Vorteil dieser Schule war ja, dass er halt einfach gleichgesinnte Menschen zusammengebracht hat, die halt eben ein gemeinsames Interesse an Spielemachen hatten. Und dadurch hast du natürlich dann automatisch schon ein relativ dickes soziales Netz und Umfeld gehabt. Und so hat es mich dann vorangetrieben einfach.
Musstest du eigentlich auch während des Studiums jobben oder konntest du dich ganz drauf konzentrieren, ich sag mal, auf die persönliche Entfaltung?
Ich habe noch ein bisschen gejobbt. Ich habe tatsächlich als freischaffender Illustrator dann noch für diese alte
Ach,
Webbutze,
cool.
wo das mit den Spielen nicht so richtig geklappt hatte, weil sie mich gehen lassen mussten, habe ich dann immer noch tatsächlich ein, zwei Illustrationsaufträge gemacht, die relativ umfänglich waren. Aber ansonsten konnte ich mich schon auch darauf konzentrieren.
Cool. Dieses Studium selbst, ich habe bei der Games Academy selber mal doziert ein paar Semester lang, ich habe ja so Eindrücke gewinnen können, aber natürlich nie als Studierender. Wie war denn diese Zeit dort? Also mein Eindruck war, wenn ich so die Lehrpläne gesehen habe, das ist stark gestrafft, also da ist ganz klar, welche Ziele erreicht werden müssen, auch mit einer überschaubaren Zeit, so als Ressource, sage ich mal. Wie hast du es denn wahrgenommen? War das ein anstrengendes Studium?
Nö. Also ich habe es mir auch nicht anstrengend gemacht. Ja. Also wie soll ich das jetzt sagen? Ich war nie ein besonders guter Schüler, muss ich gestehen. Ich habe immer so, wenn ich das Gefühl habe, dass die Person, die vorne steht, nicht so einen Plan hat oder, wenn man so jung ist, hat man ja auch oft das Gefühl, ich weiß es besser und so, dann fiel es mir immer schwer, da mitzuziehen. Und es gab zum Beispiel Fächer, die habe ich einfach komplett ausgeblendet und habe dann auch nicht den besten Abschluss bekommen, aber es hat gereicht. Es gab gute Kurse, es gab mega schöne Sachen, aber die waren oft ganz anders als erwartet. Also die Lieblingserfahrung von der Games Academy war Studio Niesler oder Atelier Niesler. Das war im gleichen Gebäude. Die haben so Theaterprops und Theaterbühnen gebaut, unter anderem für so das Hamburger Dungeon auch und so ein Zeug. Und das war ziemlich cool, weil da haben wir halt eben so mit Modellieren gearbeitet, also in Hand, ne, mit Ton und auch gezeichnet. Und das waren halt ganz klassische, das war so eine Familie, das war eine Schwester und zwei Brüder. Und die waren so richtig schön verschrubbelt künstlerisch unterwegs.
Ja.
Da habe ich echt viel mitgenommen, was mich geprägt hat langfristig. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, die hatten dann, wenn wir bei denen in den Räumlichkeiten waren und das Zeug gemacht haben, konnten wir natürlich immer einen Blick auf ihre aktuellen Arbeiten werfen.
Ja.
Und dann haben die was fürs Hamburger Dungeon vorbereitet gehabt. Und zwar lag da in der Ecke einfach ein Riesenberg mit Styropor und ein paar so Hände und Füße von so Mannequins, oder wie spricht man das aus, ich weiß nicht genau, von diesen Schaufensterpuppen.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich gefragt, ja, was ist das denn? Und dann meinten sie, ja, das wird ein Leichenberg.
Oh.
Und die Idee ist halt eben die gewesen, man lief dann im Hamburger Dungeon durch so einen schmalen Korridor und links und rechts war man begrenzt durch Gitterstäbe. Also man ist dann durch so ein Gefängnis durchgelaufen. Und in relativer Entfernung sollten dann diese Leichenberge sein. Und die haben dann gemeint, naja, aber sie modellieren jetzt gar nicht die Leichen, sondern sie machen jetzt einfach nur einen Unterbau aus Styropor, der so ein bisschen interessante Form hat und werfen dann da so eine abgeranzten Tücher drüber und nur an manchen Stellen gucken dann Hände und Füße raus und da geben sie sich dann ganz große Mühe, die ausführlich zu modellieren. Aber auf die Entfernung, wo die betrachtenden Personen vorbeikommen, wirkt es dann einfach ausreichend.
Wow.
Also man hätte ja auch denken können, die machen jetzt richtig die Leichen unten drunter und decken die zu, aber die haben schon damals sehr effektiv gearbeitet und das ist ja sehr nah auch dran, wie du im Endeffekt bei Spielen arbeiten musst, um nicht verrückt zu werden.
Ja.
Dass du halt immer so im Hinterkopf behältst, okay, für was für einen Einsatzzweck ist es, worauf fokussieren wir uns, dass wir da eine gute Arbeit in einer realistischen Zeit abliefern können. Und so eine Sachen habe ich da ganz viel mitgenommen und auch diesen Spaß mit der Materialkunde und so, das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Wow, das ist, wenn du so eine Biografie von dir selbst schreiben würdest, eine Autobiografie, wäre das so einer dieser Wendepunkte in diesem Text, wo dieser Einfluss von der unerwarteten Seite kommt, die deinen Blick auch auf Game Design und sowas geformt hat. Das ist ja super krass und alles durch einen Zufall, ne, weil die halt im selben Gebäude waren. Wahnsinn. Hast du die jemals gefragt oder bist du nicht so ein Mensch, was gewesen wäre, wenn das einfach auch nur ein anderes Gebäude gewesen wäre und du nie diesen Input bekommen hättest?
Das habe ich mich nicht gefragt. Ja. Ich habe mich aber gefragt, was passiert wäre, wenn ich die mal um eine Lehrstelle gefragt hätte.
Ach du liebe Zeit. War die Verlockung in der Luft?
Ja.
Oh.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nachträglich auch. Also ich will nicht sagen, ich bereue es.
Ja.
Aber so dieses Arbeiten in so einem Atelier, weißt du, wo überall, in jeder Ecke steht irgendein Scheiß rum, alles ist chaotisch, der Boden ist schmutzig, du hast in der Ecke so ein Handwaschbecken, damit du dir das Terpentin von Händen waschen kannst.
Ja.
So eine Arbeit hätte mir auch gut gefallen.
Warum hast du es nicht gemacht? Also warum hast du dich nicht beworben?
Zu dem damaligen Zeitpunkt war der Pull, Spiele zu machen, noch viel zu stark.
Ja. Hast du das Gefühl, also schwierig sich das jetzt vorzustellen, aber mich würde es interessieren, wenn du jetzt, sag ich mal, oder morgen Mittag da vorbeikommst und die sagen, hey, Lehrstelle frei geworden, herzlich willkommen. Würdest du widerstehen können oder wo bist du jetzt gerade im Leben?
Oh, wow, das ist aber ein Sprung. Jetzt könnte ich gut widerstehen. Also zum aktuellen Zeitpunkt, die letzten, also seit 2014, seit Maschinenmensch existiert, bin ich eigentlich da angekommen, wo ich immer sein wollte ab
Ja,
einem gewissen
cool.
Zeitpunkt. Insofern wahrscheinlich nicht. Aber so mal so ein Crossover zu machen, hätte ich schon mal Interesse.
Ja,
Ne? So,
spannend.
was ich habe neulich mal zum Beispiel einen Game Jam teilgenommen, also ist gut, neulich ist schon wieder ein Jahr her oder so. Den hat der Thorsten Storno organisiert gehabt mit der komischen Oper. Da haben
Ah
wir einen
ja,
Game Jam gemacht in der komischen Oper. Und da wollte ich unbedingt mitmachen. Ich bin normalerweise, sage ich jetzt, ah, Game Jams, das ist zu anstrengend. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, wo ich einfach mal so ein paar Nachtschichten hinlegen kann und am nächsten Tag dann normal arbeiten. Aber da wollte ich dann mitmachen, weil einfach Theater ist immer noch so ein Ding, was mich total interessiert, weil es halt auch so viele Parallelen
Ja,
gibt.
ja.
Und das habe ich schon auch ganz bewusst gemacht, um da so ein bisschen reinzuschnuppern, vielleicht auch mal so ein paar Kontakte zu knüpfen, um dann vielleicht so eine, wie nennt man das, so
Ja, ja,
Cross-Media-Sachen
ja,
zu machen,
ja.
ne? Sieht man ja auch häufig, dass du im Theater dann so teilweise Bühnenbild ersetzt oder unterstützt durch digitale Projektion
Ja.
und so ein Kram. Das würde mich schon auch mal interessieren.
Spannend. Du hast auch schon gerade angeschnitten, Maschinenmensch heute eigenes Studio und der Schritt davor auch nochmal ein großes Studio, zu dem wir gleich noch kommen werden, nämlich Jäger, quasi die große Berufserfahrung vor dem eigenen Ding dann mit Maschinenmensch. Also wenn man rückblickend schaut, es scheint ja alles gut geklappt zu haben. Aber wenn wir jetzt nochmal zu diesem Studium zurückkehren, hast du was gesagt, was mich also super erstaunt hat. Du hast es also fast so nebenbei gesagt, und zwar, dass du da so relativ entspannt durchs Studium durchgegangen bist und auch jetzt einen Abschluss gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt nicht Klassenbester. Ich habe hier in den letzten über 200 Folgen schon viele Leute gehabt, die hätten sich zu diesem Moment sehr viele Sorgen gemacht um die Zukunft, auch schon in dieser Zeit, weil damals wie heute der Weg in die Spielebranche jetzt auch nicht der leichteste war. Dann irgendwo zu landen, wo man auch gut und toll und sicher arbeiten kann, das ist gar nicht mal so easy, gerade in Deutschland. Warum warst du da so unbeschwert? Ist das einfach Persönlichkeitsding oder hast du da gar nicht so weit gedacht oder warum so easygoing?
Ja, es ist eine Mischung. Also ich bin schon auch eher ein entspannter Typ, was
Ja.
sowas angeht, von der Person her. Aber hauptsächlich hatten wir ein gutes, also meiner Meinung nach damals ein gutes Studentenprojekt
Ja.
auch gemacht. Also wir haben ja den Unterricht gehabt und da gab es natürlich die Noten der einzelnen Fächer und das war schön und gut. Aber wir hatten natürlich auch dieses Studentenprojekt. Heutzutage ist das ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen besser gemacht für die Studierenden, weil die an mehreren kleineren Projekten arbeiten. Aber wir hatten damals wirklich so ein Riesenprojekt gebaut über die gesamte Zeit des Studiums hinweg fast.
Wow.
Und das war, also ich fand, das war ein sehr guter Prototyp.
Gibt's davon noch irgendwas? Was war das denn?
Oh Gott, ja, also irgendwie vielleicht ein Video, nochmal ein Trailer auf YouTube, wenn du es findest. Das Ding hieß, leider gibt es dafür auch ein Unternehmen, das hieß Metro Cab. Und das war so ein bisschen hier, wie das von Ironlands jetzt geworden ist, mit diesem,
Ja.
du hast ein fliegendes Taxi, also das fünfte Element. Das Taxifahrspiel letzten Endes. Also Crazy Taxi mit einem
Wow.
fliegenden Taxi.
Ja.
Und da bist du dann so durch diese riesen futuristische Metropole mit dem Taxi geflogen. Und es war auch so ein Einflüsse von hier Space Taxi. Kennst du das noch?
Ja,
Mit
na klar.
C64?
Wow, krass.
Ja, genau. Hey, Taxi!
Wow. Ja.
Und das war das Projekt und das war echt cool und es hat mega viel Spaß gemacht, auch daran zu arbeiten. Wir hatten ein super cooles Team damals und da habe ich einfach so viel gelernt. Da habe ich dran gemodelt, da habe ich Level Design gemacht hauptsächlich und ich war mir relativ sicher, dass mit den Sachen, mit dieser praktischen Erfahrung und mit den Assets, die ich damals gebaut habe, dass ich dann da einfach mit hausieren gehe und die Leuten gar nicht so sehr auf die Noten und auf den eigentlichen Abschluss gucken. Und so ist es dann auch
Ich
gewesen. Aber
wollte,
trotzdem, Kinder,
ja.
geht auf die Schule und lernt.
Ich wollte mich gerade sagen, weil genauso liest sich's zumindest im Lebenslauf, oh mein Gott, im Lebenslauf, also 2005, Ende des Studiums, 2006, direkt der Einstieg bei Jäger. Großer Name in Berlin auch direkt. Also ich wollte nämlich fragen, aber jetzt hast du es schon vorweggenommen. Es war also dann tatsächlich so, du hast dann einfach sozusagen den Sprung geschafft in die Spielebranche.
Ja, also einen kleinen Umweg gab es
Ja,
noch.
ja.
Und zwar habe ich nicht direkt einen Job bei Jäger gefunden. Also das Gespräch ging los, aber es hat noch nicht so richtig dazu geführt, dass sie mich
Ah.
eingestellt haben. Und dann bin ich nochmal kurz zurück. Ich bin dann nochmal nach Süddeutschland. Und zwar in den tiefsten Schwarzwald, nach
Ach
Villingen-Schwenningen.
nein.
Und da habe ich dann bei Akoni Games gearbeitet. Die haben damals so ein, ich glaube, das Arbeitstitel war Parabellum. Das war im Endeffekt ein Counter-Strike-like Game. Und da habe ich Exactomundo 5 Monate und 30 Tage gearbeitet und habe dann zum letzten Tag meiner Probezeit gesagt, so, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich habe jetzt eine Stelle in Berlin, ich gehe zurück nach Berlin.
Ach, also auch immer gedacht, okay, also für die Ewigkeit ist hier in Villingen-Schwenningen das nichts für mich.
Ja, also auch weil ich schon, bevor ich runter bin, meine jetzige Frau damals kennengelernt habe hier in Berlin und die ist hier geblieben, die hatte hier ihr Studium noch und dann war natürlich schon der Plan, okay,
Klar.
ich muss irgendwie einen Weg zurückfinden. Und als dann die Gespräche mit
Ja.
Jager funktioniert haben, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt geht's zurück. Auch wenn es wirklich rückblickend betrachtet, war es sehr schön in Villingen-Schwenningen. Allerdings das Projekt war ein Trainwreck.
Ist es erschienen eigentlich? Ich habe gerade mal mit fliegender Hand geguckt. Trailer gibt es von damals, aber ist es erschienen?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube,
Ja.
ich habe mal irgendwas gesehen, aber die haben auch nochmal zigmal den Titel
Ja,
geändert und
ja,
so.
ja.
Das war ein sehr gebeuteltes Projekt. Aber die hatten auf jeden Fall sehr viel Geld, klar, im Schwarzwald, und haben halt sehr viele gute Leute geholt. Das heißt, du hattest da in diesem beschaulichen Örtchen, was wirklich wunderschön ist, halt sehr, sehr viele extrem gute SpieleentwicklerInnen zusammengebracht. Und da habe ich jetzt immer noch Kontakte von der damaligen Zeit, die mir immer wieder so peripher begegnen oder wo ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der damalige Art Director ist ein sehr, sehr guter Freund von mir
Cool.
geworden, der auch wichtige Impulse bei mir dann gesetzt hat, die mir heute noch sehr helfen. Insofern, das war schon nicht schlecht, aber war dann auch schön, in Berlin zu sein.
Aber spannend, zumindest jetzt ausgehend von unserem Gespräch, das ist jetzt die erste Station in deinem beruflichen Lebenslauf gewesen, wo so mal so ein bisschen das Schiff drohte, am Eisberg entlang zu schrubbeln. Also ein Projekt, das nicht so richtig gut läuft, wo du auch vielleicht zum ersten Mal so richtig mitbekommen hast, wie es ist, in einem Team zu arbeiten, wo es Probleme und sowas gibt. Wie war das denn für dich? Hast du dann dir dabei schon gedacht, oh, so kann es also auch sein? Also, was hat das denn mit dir gemacht?
Ja, also für die einzelnen Leute, die dort gearbeitet haben, war das eigentlich cool. Ne?
Ja.
Du hattest ein Umfeld, wo du sehr durchmischt, aber viele hochprofessionelle Leute
Ja.
hattest, von denen du dir sehr viel abgucken konntest und mit denen du dann auch privat, dadurch, dass es halt eben irgendwo in Buxtehude war, extrem viel zusammen unternommen hast, hast viel Austausch gehabt und ich konnte halt einfach extrem viel lernen. Dass das Projekt so einen Schlingerkurs hatte, das war schon interessant zu sehen, aber jetzt nicht besorgniserregend oder so, dass ich gedacht habe, so, oh Mist, ich will jetzt unbedingt, dass dieses Projekt
Okay.
funktioniert. Muss schon offen zugeben, da war eine gewisse Distanz emotional
Verstehe, ja.
zwischen dem Erfolg des Projekts und mir. Aber ja, es war cool. Also eine Sache zum Beispiel, die hatten einen extrem hohen Turnaround, also viele Leute immer wieder gegangen und
Ja.
wieder neu dazugekommen, ne? Und das war so ein bisschen so also Diaspora-mäßig, dass dann die Leute, die dann, also die haben die nach Deutschland geholt und haben den ganzen Relocation und so bezahlt. Und dann sind die Leute aber, wenn die es verlassen haben, sind die oft in Deutschland geblieben und dann irgendwo anders hingegangen.
Ah, okay.
Es war so eine Pforte
Ja.
sozusagen auf dem deutschen Markt. Und eine Sache, die sich da mir eingebrannt hat, war, dass jedes Mal, wenn jemand gegangen ist, gab es Torte. Und es war so eine ganz schlimme, so eine eklige Zuckersüße mit so ganz krassem Guss drauf, die halt so schick aussehen, aber überhaupt nicht schmecken. Und die gab es halt so gefühlt zweimal in der
Oh
Woche.
nein. Oh Gott. Sehr gut.
Und deswegen, ich will nie, nie, nie irgendwie so eine Verabschiedungstorten haben, weil es war dann zum Schluss eher wie so ein Leichenschmaus
Oh
immer,
je.
hat sich das angefühlt.
Und geschmeckt.
Und das war, ja, das war nicht so schön, aber drumherum gab es echt Schönes. Also wir hatten da zum Beispiel, da war irgendwie der Inhaber von dem war so ein junger Kerl, dessen Opa, der war so ein Immobilienmogul da in der Region. Und dadurch hatten wir als Neuankömmlinge, hatten die immer so ein altes Schwarzwaldhaus. Das war früher, glaube ich,
Wow.
eine Schule. Das war bildschön. So eine richtige Villa mit ganz viel, so 3 Stockwerke, ganz viele Räume mit so einer großen offenen Treppe in der Mitte. Und die war aber eben nur so zu 20% belegt. Und da haben die Leute immer reingesetzt. eingesetzt, wenn die frisch ankamen, bis sie dann eine eigene Wohnung gefunden haben. Krass. Und mir hat es total gut gefallen da drin und ich habe mich da auch so ein bisschen eingebracht und dann habe ich von denen dann auch so ein bisschen die Rolle zugeschustert bekommen, pass auf, du suchst dir nie eine eigene Wohnung, du bleibst immer da drin wohnen, dass man so ein Stammpersonal hat, um dann neue Leute, die dann ankommen, so ein bisschen ne, einzubetten. Und das war echt cool, da haben wir viele Sachen organisiert. Ich erinnere mich noch sehr gerne an Mario Strikers Fußballturniere in der Aula mit einem Projektor. Wow. Da hatten wir so riesen viel Platz, weißt du? Da saßen dann alle auf dem Boden, weil es war natürlich alles leer, waren keine Möbel drin, aber die Räumlichkeit mit so altem Dielenboden und so, das war schön. Die Nachbarn hatten nicht so viel Freude.
Aber nochmal richtig coole Erfahrung gemacht, bevor es dann quasi wieder so richtig in den Berufsernst zurückging mit einem Projekt, was, glaube ich, dir ja auch mehr am Herzen ging als das, was du dort im Schwarzwald gemacht hast. Und zwar die Arbeit bei Jäger. Vor allem eben die Mitarbeit an Spec Ops The Line. Du warst da insgesamt 8 Jahre, was eine wahnsinnig lange Zeit ist für diese Branche. Da ist viel passiert in dieser Zeit. Nehme ich einfach mal an. Ich frage deswegen einfach mal ganz groß erstmal. Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung dort bei Jäger?
Wow, ja, das war eine lange Zeit.
Ja,
ja, Jäger war toll. Wir hatten, also wir haben ganz früh, als ich kam, gab es noch gar nicht Spec Ops The Line. Da kam das gerade so raus aus ein paar anderen Prototypen, die sie damals gepitcht hatten. Es war immer so dieser Third-Person-Military-Shooter, aber was jetzt genau das Framing sein sollte, war immer noch unklar. Zu meinem Zeitpunkt war es sogar noch so ein Sci-Fi-Game. Und ja, da konnte ich dann auch, habe ich ein gutes Umfeld gehabt, um mich viel auszuprobieren, sage ich mal. Also weil die hatten mich ursprünglich eingestellt als, lass mich kurz überlegen, ich glaube Environment Artist. Also da habe ich dann gemodelt, weil das war so wirklich mein erstes Ding, was ich gemacht hatte für die Spieleindustrie, war halt eben so mit Maya dann Dinge zu bauen. Und da habe ich dann original, ich glaube so eine Mülltonne und ein Regenrinnen-Set gemacht und habe aber eigentlich währenddessen mich viel im Level-Design auch umgetrieben, weil es war damals schon klar, das wird so ein Cover-Based Shooter und da muss man ja beim Environment Art muss man ja sehr mechanisch denken, weil du, wenn du jetzt Objekte baust, hinter denen dann die spielende Person Schutz suchen soll, müssen die ja bestimmte mechanische Grundvoraussetzungen erfüllen. Also die müssen zum Beispiel eine gewisse Höhe haben, damit, wenn dann der Charakter in diese Duck-Animation geht dahinter, dass der da nicht wirklich rausguckt, sondern wirklich auch geduckt dahinter geschützt ist. Ja. Und, aber die dürfen auch nicht zu hoch sein, dass wenn man dann in diese Animation geht, wo man dann rüber zielt, dass man dann in das Objekt reinklippt und so. Und da habe ich dann relativ schnell mit Unreal dann einfach mit groben Blöcken so eine Size Guidelines aufgesetzt. Erstmal nur so für mich selber, wo ich dann so ein bisschen gesagt, ah, okay, die müssen zwischen der und der Größe sein. Wenn sie darüber hinausgehen, dann wird's problematisch. Und damit habe ich dann recht viel Zeit verbracht und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich damals in meinem Umfeld den Game Designer Stanek Mesihorak, der jetzt hier zuletzt bei Creaks gearbeitet hat. Der macht viel mit Amanita Design und der hat dann erkannt, dass ich da ein Händchen für habe und hab dann und bin dann irgendwie dank ihm auch so ins Level Design schnell reingerutscht und war dann da Level Designer und hab dann mit Levels gebaut und da habe ich sehr sehr viel Freude dran gehabt, diese die Environments zu bauen und so dieses so, ja, im Level Design gibt's halt eben, man kann einmal so ein Environment bauen und man kann versuchen, eins zu bauen, was sich so richtig echt anfühlt. Ja, das sind ja, so Kleinigkeiten, was sich, wie breit ist ein Gehweg in Relation zu der Höhe dieses Gebäudes und so, dass es sich wirklich echt anfühlt. Und da habe ich sehr viel Freude rausgezogen, habe das dann relativ lange gemacht und bin dann da aber auch immer mehr wieder weiter so mit Guidelines aufzusetzen und mich einzubringen, bin dann ins Game Design reingerutscht und habe dann Game Design gemacht und wurde dann Senior Game Designer und bin dann in dieser Rolle zwar immer so ein bisschen in den Trenches geblieben und habe dann gemeinsam mit Teams an den Sachen gearbeitet, aber habe auch viel den Kommunikator gemacht, dass ich so wie so ein fleißiges Bienchen immer zwischen den verschiedenen Departments hin und her geflogen bin und letzten Endes vermittelt habe, weil ja, wenn du jetzt so eine so eine Klischee-Animationsperson hast und eine Programmiererin, das ist ja, die kommen jetzt von zwei verschiedenen Planeten. Und wenn die miteinander sprechen, ist das oft, dass die komplett aneinander vorbeireden. Und da habe ich dann auch viel vermittelt und geguckt, dass die Sachen zusammenlaufen. Und das hat mich auch sehr erfüllt. Also ich konnte im Endeffekt halt eben bei Jaga wirklich viel, viel ausprobieren und so ein bisschen rausfinden, wo ich gut funktioniere in so einem Umfeld.
Also eine erfüllende Zeit, in der du viel lernen konntest, aber ich kann mir auch vorstellen, eine sehr anstrengende Zeit. Und diese Vorstellung bekomme ich dadurch, dass ich in den vergangenen Jahren immer mal wieder, ob jetzt vor dem Mikrofon oder auch nicht, mit Leuten aus dem Team von damals quasi zu deiner Zeit gesprochen habe, hier und da, auch einfach, wie es damals so war, an so einem Spiel wie Spec Ops The Line zum Beispiel zu arbeiten. Und ein Wort, was da immer wieder genannt wurde, war Crunch. Also wirklich lange Zeiten von Überstunden, Anspannung, Stress. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie war das denn für dich?
Ja, Crunch ist auch sehr departmentabhängig. Also bei Jaga war ich jetzt nicht so extrem betroffen von Crunch zu der Zeit. Also da die Programmierer waren da ganz schön gebeutelt. Da war ja der Übergang dann auch, also ja gut, das war dann halt eben bei den späteren Projekten, wo dann Dead Island auch gemacht wurde am Anfang. Darf ich das überhaupt sagen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Und da haben wir dann die Engine gewechselt. Ne, da haben wir mit Unreal 3 angefangen und haben dann auf Unreal 4 gewechselt. Epic meinte, ja, ist alles super, macht mal. Aber es war halt nicht so super. Die Engine war noch nicht bereit und die Programmierer mussten ständig nacharbeiten. Und dann gab es eine neue Version alle 2 Wochen und dann mussten die alle Sachen auf die neue Version hieven und so. Also ja, also unterm Strich, klar, Jaga war da schon zu dem damaligen Zeitpunkt, da haben die Leute auch noch nicht so viel drüber gesprochen, da war das noch nicht so in der Wahrnehmung, dass man sagt, so ja, Crunch, hey Leute, das ist nicht gut. Es war eine andere Zeit. Wo es mir dann aufgefallen ist, war, als ich dann Kinder bekommen habe. Da hatte ich dann so ein paar Mal so Momente, wo ich dann, was ich, ne, so dieses, hey, lieber Producer, dieses Meeting, was du hier angesetzt hast, das startet um 16 Uhr. Sehr wahrscheinlich, dass es 1,5 Stunden geht. Ich wollte eigentlich um 4:30 nach Haus, weil ich habe ja auch schon heute Morgen um 7:30 angefangen. Und dann so, naja, ja. Ne? Also, wenn du so einen 9-to-5-Job haben möchtest, dann ist vielleicht die Spieleindustrie nicht so die richtige für dich. So diese Klischee-Sachen. Ja, da hat halt, also ich möchte da jetzt aber auch nicht, also Jager hat da immer nur so bedingt Einfluss drauf gehabt. Ne? Es sind oft auch so Individualentscheidungen von Leuten, die dann im Team sind und halt eben so eine Schlüsselposition besetzen. Also es war natürlich auch dieser Klassiker, man hat da dieses Gemeinschaftsgefühl auch, ne, dass man dann halt eben, oh ja, jetzt machen wir das gemeinsam, abends nochmal länger und so. Das war natürlich auch reizvoll und dann da drin zu sein, in diesem Umfeld hat auch Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch zu dem Zeitpunkt damals war schon viel auch so dieses klassische Bro-Dude-Attitüde, ja, wir wuppen das jetzt und wir holen uns noch einen Kasten Bier und dann stemmen wir das Wochenende und dann, klar, wurde ein bisschen was erreicht, aber es wurden halt auch mindestens genauso viele Bugs erzeugt, die dann die stillen Helden, die halt eben nicht den Crunch mitgemacht haben, sondern dann sich darauf vorbereitet haben, die Bugs zu fixen, die dann während dem Crunch erzeugt wurden, weil man unkonzentriert ist, die waren dann auch da. Insofern, ja, war die damalige Zeit, war anders.
War diese Erfahrung auch ein Grund dafür, dass du dann das Studio nach 8 Jahren verlassen hast?
Nee. M-m. Nee, der Grund, der Grund war eigentlich eher, dass ich Bock hatte auf andere Spiele. Also ich habe dann schon auch angefangen, mich wirklich sehr stark mit dem Produkt zu identifizieren. Na, also nicht wie bei Akonu, wo es mir egal war. Ich wollte schon auch ein richtig cooles Spiel machen. Und ich habe dann auch wirklich meine Nischen gefunden, wo ich dann so ein bisschen mich austoben konnte und ein bisschen interessantere Features bauen. Aber das Gesamtkonzept, das ganze Spiel war halt so, ja, okay, das ist halt so ein Militär-Shooter. das war jetzt nicht so, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf. Und ich wollte einfach ein bisschen, damals, dann habe ich dann auch viel mit Indie-Games mich beschäftigt und habe dann so, da kamen dann so die ersten Sachen auf, ne? Also so Messhoff Games, Fly Ranch, falls dir das ein Begriff
Ja,
ist, hat
tatsächlich.
mich total abgeholt. Ja, was gab's da noch? Hier dieser, der dann später The Binding of Isaac gemacht hat. Vorher hatte
Oh.
der so ein Spiel gemacht mit so einem schwarzen Blob, wo
Ja.
man durch so Höhlen, so ein Plattformerartig, und es war alles so mega anders und so richtig voll mit Ideen und weirdem Scheiß und nicht wie bei Spec Ops The Line, wo man halt so, ja, okay, jetzt gucken wir uns Rainbow Six
Ja,
an
ja,
und wir
ja,
gucken uns
ja.
Gears of War an und so in etwa nur in grün.
Ja.
Das hat mich dann letzten Endes so ein bisschen rausgetrieben. Auch dieser Moment, wo wir dann fertig waren mit dem Spiel und dann gesehen haben, ja, okay, es wird echt gut verkauft, so, ja, yeah, so und so viele Einheiten, aber zu sehen, dass es trotz diesen verkauften Einheiten und des guten Produkts dann doch ein kommerziell nicht funktioniert hat so richtig gut, weil halt einfach so eine Riesenentwicklung dahinter stand und mit so vielen Leuten, habe ich mir schon auch gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt Abstriche und versuchen jetzt nicht so einen riesen Blockbuster zu machen, sondern ein bisschen was Kleineres, Experimentelleres, mit einem kleineren Team, dann hält man die Entwicklungskosten niedrig und dann muss man halt eben keine Millionen Einheiten verkaufen, damit sich das kommerziell rentiert. Und das waren so die Gedanken. Und ich habe dann auch viel angefangen und versucht, immer wieder parallel zur Arbeit, was so ein bisschen so im privaten Umfeld was aufzuziehen. Wir haben sogar mal innerhalb von Jager mit dem Segen von der Führungsriege parallel so ein kleines Team aufgebaut, wo wir dann einen kleinen Prototypen hatten und den auch intern gepitcht haben und
Cool.
so. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber hat alles nur bedingt funktioniert, ist echt schwierig, das so hinzukriegen, bis dann halt eben Riad und ich zusammengefunden haben.
Seid ihr euch auch über Jäger begegnet?
Ja, Riad und ich haben direkt bei Jager
Ah
zusammengearbeitet.
ja.
Riad war Gameplay-Programmierer, der hat an dem Charakter gearbeitet und ich war halt eben der Designer, der
Ja.
auch am Charakter, an den Movement und Controls und dem ganzen Cover-Based-Kram gearbeitet hat, und so haben wir dann zueinander gefunden.
Wie schnell ging es denn dann mit der Entscheidungsfindung, das eigene Studio Maschinenmensch zu gründen? Weil ich meine, also das ist doch ein großer Schritt. Also man geht ja doch da ein ganz schönes Risiko mit ein, ne? Oder war das wieder so ein Fall von Easy Going? Ah, es wird schon alles. Einfach mal machen.
Tendenz zum Letzteren,
Ach,
ja.
krass.
Aber also wie gesagt, ich hatte das schon mehrere Anläufe hinter mir.
Ja, ja, ja.
Ich hatte schon so zwei, drei Mal, wo ich es probiert hatte, und dann ist es wegen der einen oder anderen Sache nicht geglückt.
Ja.
Und dann, als Riad und ich zusammengefunden haben, das war dann in der Zeit, wo wir sowieso, also da waren wir immer noch stark eingebunden bei Jager, aber wir wollten auch so ein bisschen im privaten Umfeld dann einen Ausgleich schaffen und haben dann ganz ungezwungen an Prototypen rumgebastelt. Haben uns dann nach und nach da so ein bisschen auf Twitter geöffnet, aber natürlich so inkognito, ne? Haben aber zu Jager aber auch gesagt, so, hey, wir arbeiten da an was Kleinem, aber es ist so ein Hobby. Und das war halt eben, am Anfang war es auch ein Hobby, aber dann haben wir relativ schnell gesehen, ah, auf Twitter war da damals noch ein gutes Netzwerk.
Ja.
Ah, das kriegt jetzt Traction und so und die Leute finden das cool und es hat dann auch Spaß gemacht, das zu bedienen. Ah ja, okay, wenn ich jetzt hier, das mache ich mal einen Mockup mit Nikola Tesla, wie er irgendwie mit so einer Tasergun 15 Hyänen brät. Und das hat die Reaktion auf Twitter, hat sich auch so gut angefühlt, weil wir halt eben bei Jager durften wir ja nie,
Ja.
nie, nie übers Spiel sprechen.
Ja.
Und dann da auf einmal über alles reden zu können und selbst die schlimmsten Screenshots posten zu können, das hat sich echt gut
Oh ja.
angefühlt.
Ich
Und
weiß,
das.
Entschuldigung, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber ich
Ja,
weiß auf so eine komische Art komplett genau, was du meinst. Ich habe jetzt hier mit Okay Cool auch mein ganz eigenes Ding. Und letztens hatte ich so einen Tag, da ging es mir auch einfach ohne Grund, einfach gibt's halt so, nicht so gut einfach. Hatte einen schlechten Tag im Kopf. Und dann habe ich einen Post veröffentlicht, den ich sowieso veröffentlichen wollte. Da ging es darum, welches Spiel hole ich als nächstes in so einem Steady-exklusiven Format nach. Und dann habe ich gedacht, nö, statt mir jetzt hier irgendwie da aufwendig eine Grafik zu basteln, mache ich einfach in Photoshop den ganzen Hintergrund blau. und schreibe mit der Hand quasi an der Maus die Titel der Spiele, die ich zur Auswahl stelle. Und das sieht super krude aus. Meine Hausillustratorin quasi, Leonie Wolf, hat mir sogar besorgt eine Privatnachricht geschrieben und gesagt so, hey, beim nächsten Mal kann ich dir dazu auch ein Bild zeichnen. Aber es war so schön, es war so befreiend, einfach selber ohne Kontrollschleife das machen zu können. Deswegen, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis, ja, dass man einfach authentisch sein möchte. Ja. Und das kannst du halt nicht sein, wenn du in so einem großen AAA-Unternehmen bist. Da musst du ja erstmal so ein 3-Tage-Media-Training durchlaufen, dass du überhaupt mal irgendwie öffentlich was erzählen darfst. Und dann erzählst du sowieso nur das Gleiche, was die zwei Personen neben dir auch erzählen. Ja. Und das sich erkaufen oder erarbeiten zu können, dass man so, weil man steckt halt einfach auch viel von sich selber in dieses Spiel rein und in der Lage zu sein, dann auch so diesen Blick zu erlauben auf, hey, ich bin auch ein Mensch und ich versuche das Spiel zu machen und ich bin authentisch dabei, das macht Spaß und ist befreiend für die schaffende Person, hat aber natürlich auch einen gewissen Pull, was so das Marketing, der Marketing-Aspekt vom Spiel angeht. Und sowas hat dann auch gut funktioniert zum damaligen Zeitpunkt.
Jetzt weiß ich ja, dein Terminkalender, er steht quasi schon vor der Tür und klopft und sagt, so langsam wird's aber Zeit. Ne? Der nächste Termin steht schon wieder an. Deswegen eine Frage habe ich noch und da werde ich jetzt mal kurz ein bisschen raffen. Und zwar, was ja jetzt quasi passiert ist, ihr gründet Maschinenmensch und wahnsinnige 9 Jahre lang arbeitest du da jetzt auch schon wieder als Mitgründer und auch involviert in der Entwicklung natürlich. Ihr habt jetzt 2 Spiele, also wirklich erfolgreich rausgebracht, Curious Expedition 1 und 2. Was ich mich jetzt frage, was ist denn jetzt so das nächste Ding, was du persönlich jetzt anvisierst? Weil, also wenn man dann auch so dieses Gespräch, glaube ich, nochmal so im Zusammenhang hört und auch ich in der Vorbereitung gesehen habe, man bekommt den Eindruck, es ist alles so mehr oder weniger ziemlich gut gelaufen. So klar, hier und da, ne? Es gibt ja auch dann die Momente, die ein bisschen die dunkleren sind, von denen jetzt wir vielleicht hier gar nicht so viel gesprochen haben, aber alles führt irgendwie auf so einer logischen Linie nach vorne. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Machst du dir über sowas überhaupt Gedanken?
Ja, notgedrungen schon. Gerne würde ich mir darüber weniger Gedanken machen und mich nur aufs Spielemachen konzentrieren. Ja. Aber es ist nicht einfach, so ein Studio aufzubauen. Ne? Also wir waren ja am Anfang wirklich nur zu zweit, Riad und ich, und dann haben wir erst recht spät angefangen, uns ein bisschen aufzumachen und haben dann Leute eingestellt. Isaac, unser Programmierer, ist jetzt schon unser längstes Mitglied, der hat sogar noch am ersten Teil mitgearbeitet, beim zweiten haben wir dann hochgestuft und waren dann so ein 7, 8 Leute, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personenteam plus ein paar Externe und jetzt sind wir bei 12, 13 und skalieren noch hoch bis zum Ende des Jahres, wahrscheinlich so auf 18 Personen etwa. Also ja, wir versuchen schon eine konstante Linie zu erwischen und bisher lief es eigentlich echt immer sehr gut. Also ich erinnere mich auch noch an so Momente, wo ich mit Ria da saß und wir dachten so, Mensch, das ist ja alles irgendwie, funktioniert das alles so gut, da muss irgendwo ein Haken sein. Und haben wir eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen gezittert haben, auch wegen der Umstellung der Förderungssachen und so. Ne? Also wir wären beinahe auch ein Studio gewesen, was eine richtig schlechte Geschichte erzählen hätte können von diesem Förderstopp, der jetzt da letztes Jahr war. Aber dank Riads Involvement haben wir das geschafft. Also wir haben uns ja auch aufgesplittet vor einiger Zeit. Also wir haben ganz viele Growing Pains auch durchgemacht. Also was ich zum Beispiel, haben wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich immer nur Leute eingestellt, wo wir genau wussten, okay, diese Person macht das am Spiel oder das am Spiel, aber haben immer so vergessen, so ein bisschen strukturell auch einzustellen, dass wir Leute haben, die uns unterstützen beim CEOen und so, und haben dann diesen ganz klassischen Fehler gehabt, dass wir dann irgendwann eigentlich 80% des Tages nur noch Geschäftsleitung gemacht haben und ganz wenig nur noch entwickeln konnten. Und dann haben wir aber die Kurve gekriegt, indem wir uns aufgetrennt haben, und das Riad jetzt gerade aktuell sich vollumfänglich auf die Geschäftsleitung konzentriert und jetzt wirklich fast nur noch am CEOen ist und ich halt eben in der Produktion mich konzentrieren kann und so ein bisschen den Luxus habe, viele von diesen Problemen auszublenden, um mich halt eben aufs Tagesgeschäft in der Entwicklung zu konzentrieren.
Spannend. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, das Ziel, weiter Stabilität finden und sichern.
Ja, also Es scheint mir doch so, dass es, selbst wenn man jetzt schon 9 Jahre ein Studio hat, geht es immer noch, kratzt man manchmal, hat man so diese Kurven, diesen Kurvenverlauf, der geht ständig hoch und runter, so dieser emotional Rollercoaster, den man hat. Und ich würde gerne, dass diese Bottomline ein bisschen höher ist, dass man nicht immer wieder so zwischendurch so Momente hat, wo man so am Boden lang kratzt. Und naja, also ich würde gern weiterhin spannende kleine bis mittelgroße Spiele machen. Also unser Ziel ist jetzt nicht, wir wollen jetzt kein nächstes AAA-Studio werden, sondern schon diesem ursprünglichen Gedanken treu bleiben, kleinere Spiele mit einem kleineren Team, die auf sich irgendwas fokussieren können und dadurch halt ein bisschen kreative Freiheit erkaufen. Das wollen wir weiterhin machen. Da sind wir auf einem guten Weg bei, und vielleicht sogar sowas wie eine Zweigleisigkeit aufbauen, dass man so ein bisschen an zwei kleineren Projekten oder ein etwas größeres arbeitet, dass man auch nicht diese enorme Last hat, die halt eben auf einem Projekt liegt, ne? Dass man sagt, ah, wenn das jetzt nichts wird, dann können wir aber zumachen, weil das hast du viel. Das ist so echt so ein Hit-or-Miss-Business. Ist, was schon auch noch leider viel zelebriert wird. Also siehst ja viele Einzelwerke, Studios, von denen man dann danach nie wieder was hört. Also notoriously published by Devolver, meiner Meinung nach. Aber da würden wir gerne eine gewisse Stabilität drin haben, weil ich will schon auch weiter noch Spiele machen, ganz lange auch und in dem Rahmen. Ich finde es cool, das so zu machen, mit der Größe. Insofern, wenn uns das gelingt, das zu stabilisieren, dann haben wir auf jeden Fall viel erreicht.
Also hochinteressant. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich werde doch mal auf dich zurückkommen, um dann diesen zweiten Teil von dir erzählen zu lassen. Die ganzen Erlebnisse mit Maschinen. Mensch, da steckt mindestens noch mal eine Stunde drin. Ich ahne das schon. Hochspannend.
Unbedingt.
Also wirklich. Vielen Dank dir für die ganzen Geschichten, die Einblicke in deine Vergangenheit und toi, toi, toi für die Zukunft. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Großes Dankeschön, du.
Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank.
Ich wink dir zu. Tschüss.
Ciao, mach's gut.
So, da bin ich wieder. Fast mein Mikrofon aus der, wie sagt man denn, Verankerung gerissen, weil schon wieder mein Auftritt nahte. Also jedenfalls, hallo. Beziehungsweise tschüss, wir sind am Ende der Folge angekommen von Orgicult trifft. Wenn euch das gefallen hat, dann dankt mir gerne mit lieben Gedanken und außerdem einer Sternewertung. Auch das freut mich immer sehr. Und zwar bei Apple Podcasts kann man das machen, bei Spotify oder natürlich der Königsweg oder der Königinnenweg, je nachdem, wer hier gerade zuhört, führt zu Steady. Für 5 Euro kommt ihr in dieses Wunderland rein, in dem ich fleißig jede Woche gemeinsam mit anderen tollen Menschen weitere Podcasts nur für euch produziere, Audioreportagen, Diskussionen, Blättern in alten Spielemagazinen oder Einkaufen von Spielen zu einem bestimmten Budget und einem Oberthema und dann gemeinsames, peinliches Betretenes beschreiben, was man sich da wieder einverleibt hat. Naja, das und viel mehr wartet auf euch. Guckt es einfach mal an auf Steady. Ach Quatsch, in der Folgenbeschreibung findet ihr die Steady-Verlinkung. Das war's von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Spätestens.